Dazu begrüßt sie Britta Bürger. Was kann ein Schriftsteller tun im Krieg? Darüber möchte ich mit Juri Andruchowitsch reden. Er lebt im Westen der Ukraine, dort, wo er vor 62 Jahren geboren wurde, in der Stadt Ivano-Frankivsk. Juri Andruchowitsch war mehrfach als Stipendiat und Gastprofessor in Deutschland. Er hat die Goethe-Medaille bekommen, den Hannah-Arendt-Preis und den Preis der europäischen Verständigung auf der Leipziger Buchmesse. Andruchowitsch hat dem deutschen Publikum viele Einblicke in die Ukraine ermöglicht. Seine Werke sind in 20 Sprachen übersetzt. Auf Deutsch sind sie im Surkamp Verlag erschienen. Zuletzt der Roman Die Lieblinge der Justiz. Davor, mit 30 Jahren Verspätung, Karpatenkarneval. Bücher wie Geheimnis, 12 Ringe und Das letzte Territorium. Mehrfach hat Juri Andruchowitsch über die Gewalterfahrung rund um den Euromaidan geschrieben. Auch in seinem neuen Buch Radionacht hat er die Ereignisse verarbeitet. Im Herbst erscheint das auf Deutsch. Ich habe Juri Andruchowitsch am vergangenen Dienstag für die Kulturfragen per Internetverbindung in der Ukraine erreicht. Ich grüße Sie. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich würde gerne direkt mit der gerade schon erwähnten Frage anfangen. Was kann ein Schriftsteller tun im Krieg? Wie beantworten Sie diese Frage für sich, Herr Andruchowitsch?
Es wäre mir viel leichter, diese Frage negativ zu beantworten. Also, was kann der Schriftsteller nicht? Und der Schriftsteller kann nicht den Krieg mit seinem Text annullieren. Mit keinem Gedicht, mit keinem Essay oder auch keinem Roman kann man den Krieg stoppen. Aber vielleicht versuche ich doch positiv Ihre Frage zu beantworten. Und ich denke, dass der Schriftsteller in der Kriegszeit soll eigentlich das Gleiche machen, was immer, nur wahrscheinlich mit mehr Mitleid, mehr Empfindlichkeit, mit mehr Qualität. Ich meine die literarische Qualität des Textes. Der Schriftsteller bleibt in der Kriegszeit wie auch in die anderen Zeiten ein Zeuge, der beobachtet. Der kann etwas sehen, was die anderen nicht sehen können. Und das ist, glaube ich, die allgemeine Aufgabe des Schriftstellers für alle Situationen, alle Zeiten, nur dass die Kriegszeit verlangt nach besonderer inneren Mobilisation.
Und können also Sie Ihre innere Stimme mobilisieren? Können Sie schreiben im Moment?
Ja, ich schreibe ziemlich viel. Zwar habe ich mein nächstes Buch jetzt auf die Pause gestellt. Ich habe den ersten Teil, ich weiß noch nicht, ob das einfach die erste Erzählung aus einer Sammlung ist oder ein erstes Kapitel aus einem Roman. Aber diesen Text habe ich Mitte Februar beendet. Ich wusste damals natürlich nicht, dass eine Woche der Krieg beginnt. Aber ich war mehr oder weniger zufrieden mit diesem, sagen wir, mit diesem ersten Kapitel. Und nachdem der Krieg begonnen hat, war die Entscheidung, meine Entscheidung, absolut klar. Also ich werde jetzt in die nächsten Monate, ich werde keine Ruhe haben, keine Möglichkeit, so komfort und ruhig auf dem Roman zu arbeiten, weil ich vor allem hier in diesem Land bleiben werde. Und das bedeutet, dass ich auch teilweise diese andere Kriegsrealität erleben muss. Und das bedeutet ständige Kontakte und ständige Anfragen von Medien, von Journalisten, von Freunden, Verleger und so weiter und so fort, die aus dem Ausland ständig und massenhaft kommen. Und das bedeutet, ich muss das alles beantworten, kommentieren, ich muss reagieren auf die Anfragen, weil das meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist. Mhm. Also ich kam dann zu der Idee, dass ich jetzt in dieser Kriegssituation nicht unbedingt ein Schriftsteller sein muss, aber die öffentliche Person, also jemand, der sowieso mit der Sprache zu tun hat, ja, mit der Sprache arbeitet, aber diese Sprache als ein Instrument viel präziser, viel konkreter sein muss. Also Publizistik ist eigentlich wichtiger jetzt als die schöne Literatur. Und mehr oder weniger so denke ich auch heute, nachdem 3 Monate dieses Krieges schon vorbei sind. Aber wir sehen kein Ende. Wir sehen nichts am Horizont, nichts prinzipiell anderes.
Sie waren ja schon seit der Orangenen Revolution von 2004 sicher, dass Putin diesen großen Krieg irgendwann beginnen wird. Sie haben vielfach davor gewarnt, darüber geschrieben. Jetzt, ja, 3 Monate ist der Krieg Realität. Wie haben Sie sich, Herr Andruchowitsch, in diesen 3 Monaten des Krieges verändert? Ich weiß nicht, ob man das fragen kann. Haben Sie sich an den Krieg gewöhnt?
Nein, ich will nicht etwas hier mystifizieren. Der Krieg ist etwas, was mich persönlich und meine Nächsten nicht wirklich betroffen hat. Also ich meine, glücklicherweise sind wir alle jetzt relativ in Sicherheit. Also wir sind in einer Stadt, die relativ weit weg von der Frontlinie liegt, auch vom russischen Territorium.
Ivano-Frankivsk also im Westen.
Genau. Und dass unsere Stadt sicherer ist als viele andere Orte in heutiger Ukraine, kann man sehen von zahlreichen Neuankömmlingen, die man in unserer Stadt heute trifft. Ich meine die Kriegsflüchtlinge, die aus den anderen Regionen des Landes jetzt zu uns geflohen sind. Sehr viele von ihnen sind hier für längere Zeit geblieben.
Und doch frage ich mich, Wie haben Sie sich in diesen Monaten des Krieges verändert?
Ganz wenig, würde ich sagen. Also wahrscheinlich nur, dass ich meine sozusagen Lebensart ändern musste. Ich meine, ich kann nicht so viel und oft reisen, wie ich das mochte. Und zwar innerhalb der Ukraine. Die letzten Jahre war das Kulturleben bei uns sehr intensiv, sehr interessant. Und ich mochte sehr diese Möglichkeiten, die anderen Städte in der Ukraine zu besuchen, die zahlreichen neuen Festivals, die Buchfeste, Konzerte. Ich war sehr aktiv dabei und es war eine sehr wichtige Komponente meines Lebens. Auf das alles musste ich jetzt verzichten, nicht nur ich, alle meine Kollegen. Aber das ist natürlich eine äußere Veränderung.
Sie haben eben gesagt, die Sprache muss präziser werden, wenn Sie jetzt während des Krieges schreiben, noch präziser. Wenn die Sprache auch eine Waffe ist, greifen Sie dann jetzt auch zu schärferen Waffen? Oder haben Sie das Gefühl, sprachlich müsste eher abgerüstet werden?
Das gehört natürlich der ganzen Kriegsthematik ganz klar, dass man diese Versuchung bekommt, die Sprache mit der Waffe zu vergleichen. Wir haben eigentlich in unserer klassischen ukrainischen Poesie ein wunderschönes Gedicht von Dichterin Lesya Ukrainka, die am Ende 19. Jahrhunderts in ihrem Gedicht das auch so formuliert hat. Mein Wort, warum bist du keine harte Waffe? Auch sie also hat diesen Zweifel. Und ich würde nicht die Sprache mit der Waffe vergleichen. Die Sprache, ja, das ist natürlich, das ist ein Mittel, aber ich denke keinesfalls eine Waffe.
Doch habe ich den Eindruck, Ihr Ton ist schärfer geworden. Anfang April haben Sie in der Frankfurter Allgemeinen einen Aufschrei veröffentlicht. Der wurde wegen seiner Schärfe durchaus kontrovers aufgenommen. Sie schreiben darin, das Ziel des russischen staatlichen Programms sei teilweise die Versklavung der Ukrainer und größtenteils ihre Vernichtung. Und ich zitiere, alles, was wir sehen, zeugt von Entmenschlichung. Russlands Bevölkerung hat sich erfolgreich selbst entmenschlicht. Das ist eine Anti-Welt, das ist ein Teil der Menschheit, der freiwillig zum Anti-Menschentum übergegangen ist. Was wollten Sie mit diesen Worten erreichen?
Ja, ich wollte nur erklären, wie gefährlich diese Lage ist. Ich wollte, dass die Leute im Westen auch verstehen, was für die Ukraine dieser Krieg bedeutet. Ja? Dass es nicht um ein Stück unseres Territoriums geht, nicht um irgendwelche Verteidigung der russischsprachigen Bevölkerung, nicht um irgendwelche andere Ziele. Russland produziert die ganze Zeit irgendwelche nächsten Ziele dieses Krieges. Nein, es geht um die Vernichtung, to be or not to be. Und wenn wir schauen auf die Gebiete, auf die Regionen, die unter russischen Okkupation, unter russischen Besatzung waren, dann sieht man das alles ganz anschaulich. Ja. Die Massenmorde, Vergewaltigungen, die Verbote, auf Ukrainisch zu sprechen, die Vernichtung der Bibliothek, die schwarzen Listen von Büchern, von ukrainischen Büchern, mit Autorennamen und mit Buchtiteln, die vernichtet sein müssen. Die programmatische, ideologische Verneinung, dass es etwas auf dieser Welt Ukrainisches gibt. Ja, also ich habe nur ein Wort dazu. Das ist Entmenschlichung.
Die Ukraine wirkt unglaublich geschlossen in ihrem Kampf- und Widerstandsgeist. Doch hier fragen manche, ob der Krieg den Nationalismus beflügele. Nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine. Wie erleben Sie das? Gibt es einen guten und einen schlechten Nationalismus?
Das ist für mich, ehrlich gesagt, immer eine unbequeme Frage, weil ich mit diesem Begriff immer Probleme habe. Aber ich kann sagen, dass in der Ukraine sollen wir über den Patriotismus sprechen, nicht über den Nationalismus. Es geht um die Verteidigung eigenes Hauses, großen Hauses, das heißt das Land. Es geht um die Verteidigung der Werte, die für uns so wichtig ist. Für die Ukrainer war und bleibt bis heute die Freiheit, auch die persönliche, individuelle Freiheit, einer der höchsten Werte. Dazu kommt auch unsere große Idee. Man kann sagen, dass die Nationalidee der Ukraine ist, ein vollwertiger Teil von europäischer Gemeinschaft zu sein, von Europäischen Union. Das bedeutet, dass wir all diese Werte, die als westliche europäische Werte bekannt sind, dass wir diese Werte nicht sozusagen für uns als so ein Muster genommen haben, obwohl das auch eine schöne Perspektive wäre. Nein, diese Werte sind für uns immanent. Das sind einfach unsere Werte, die in verschiedenen Perioden, verschiedenen Epochen unserer Geschichte für die Ukrainer am wichtigsten waren. Und mit solcher Idee, mit solcher Mentalität, mit solcher Freiheitstendenz sind wir natürlich ein absoluter Feind für so eine imperialistische Diktatur wie Russland ist. Und deshalb sind wir ein Ziel für den russischen Neonazismus.
Die Kulturfragen im Deutschlandfunk heute mit dem ukrainischen Lyriker, Romanautor und Essayisten Juri Andruchowitsch. Wir haben zu Beginn des Krieges ja schon mal miteinander gesprochen. Das war im Deutschlandfunk Kultur. Damals haben Sie gesagt, wir haben keine andere Wahl, außer zu kämpfen und zu gewinnen. Inzwischen haben aber auch sehr viele Menschen die Ukraine verlassen, zum Teil in Verantwortung für ihre Kinder oder Eltern, die sie in Sicherheit bringen wollten, zum Teil ja auch mit Schuldgefühlen. Wie ist das in Ihrem persönlichen und kulturellen Umfeld? Wie ist das Verhältnis zwischen denen, die bleiben und denen, die gegangen sind?
Die heutige Situation ist so, dass sehr viele schon in das Land zurückkehren. Die Rückkehr ist viel größer als die Auswanderung. Was mein Umfeld betrifft, ich kenne natürlich viele meiner Kollegen, die heutzutage auch bewaffnet sind und die einfach als Soldaten, wenn nicht an der Front, dann auf irgendwelchem Militärübungsplatz sich zum Krieg vorbereiten. Zum Beispiel zwei Musiker, meine guten Freunde, ich habe mit ihnen zusammengearbeitet und viele gemeinsame Projekte. Meine jüngere Kollegin Schriftsteller, ich kenne solche 3, 4, 5 Namen, die heute einfach in der Armee sind. Die anderen, die ich hier in Ivano-Frankivsk treffe, die sind aus anderen Städten zu uns angekommen. Und unter ihnen sind auch Künstler, die ich ab und zu treffe, weil ich einen bestimmten Ort habe. Das ist ein Keller hier in der Stadt. Wir haben das zusammen mit Freunden vor 3 Jahren eröffnet. Eine Passage im Untergrund, also ganz gut als ein Versteck gegen die Bomben. Und das heißt Vagabundo. Und in unserem Vagabundo treffen sich jetzt die Künstler, die heute hier in Ivano-Frankivsk bleiben. Das sieht alles eigentlich ziemlich optimistisch aus. Wir dürfen eigentlich nicht traurig sein.
In Ihren Büchern, Herr Andruchowitsch, geht es ja auch immer wieder um die Geschichte der Ukraine. Sie gehen da gern satirisch ran, überzeichnen Zustände und Figuren bis ins Groteske. Haben Sie sich damit auf eine gewisse Art abgehärtet gegenüber der Realität? Also so im Sinne von schlimmer als der Typ, den ich hier beschreibe, kann es im wahren Leben kaum noch kommen?
Ich denke, dass jede Übertreibung in einem literarischen Text kann absolut produktiv und interessant sein. Meinen Sie, dass die Realität noch schlechter ist, als ich das beschreibe? Oder?
Ja, oder ob Sie schon so weit gedacht haben, das Schlechteste auf den Punkt zu bringen, bevor es Realität wurde? Ich meine den Krieg, ich meine die Katastrophe.
Vielleicht ja.
Nehmen wir Ihren jüngsten Roman. 2020 ist er in der Ukraine erschienen, heißt Radionacht. Diesen Herbst erscheint er auf Deutsch. Wie liest sich das jetzt, dieses Buch, wo der Krieg da ist?
In diesem Buch gibt es so etwas wie eine Revolution. Ja, das ist ein bisschen ähnlich als Maidan bei uns.
Es ist wieder ein politisches Buch.
Ja, teilweise ist das ein politisches Buch, aber das ist auch so ein Liebesroman. Das ist vor allem ein musikalisches Buch. Es gibt eine Liste von musikalischen Werken, die sozusagen die Struktur dieses Romans bildet. Und der Protagonist ist ein Musiker, der spielt Klavier. Und der ist absolut einsamer Mensch, der einmal in die Zeit, als in seinem Land eine Revolution stattgefunden hat. Der wurde damals zum Helden dieser Revolution, als jemand, der seine Musik für die Barrikaden gespielt hat. Und nachdem diese Revolution zerschlagen wurde, musste er ins Ausland, in die Emigration. Also es gibt dort verschiedenste Motive. Das ist auch ein Roman mit einer ganz abenteuerlichen Linie, mit einem Bankgeheimnis, mit der Verfolgung von Mafia, Geheimdienst. So ist dieser Roman.
Ich würde noch mal anknüpfen wollen an das, was Sie vorhin beschrieben haben, mit Blick auf unsere gemeinsamen europäischen Werte. Für viele meiner Generation gehörte der Begriff schweres Gerät bis vor kurzem nicht zum eigenen Wortschatz. Auch die Vorstellung, selbst kämpferisch in den Krieg zu ziehen, ist für die meisten unvorstellbar. Zeigt sich hier, wie fremd wir uns sind oder auch wie ignorant oder naiv?
Nein, ich denke, es geht einfach um die andere Erfahrung. In Deutschland zum Beispiel. Niemand heute kann wissen, wie er oder sie reagieren würde im Fall, dass Deutschland in einem Krieg angegriffen wird.
Ja.
Vielleicht stellen sich die Leute vor, dass das irgendwie so undenkbar, unmöglich ist, dass sie für sich diese Variante erfunden haben. Man muss einfach aus dem Land weg. Man muss von diesem Krieg weglaufen. Man muss fliehen. Aber im Fall, wenn dieser Krieg wird, wirklich kommt, dann benimmt sich der Mensch absolut anders. Das ist nicht so einfach, in dieser Situation so eine Entscheidung zu treffen mit einer Flucht oder mit einem Verschwinden. Weil jeder von uns an die verschiedensten anderen Sachen Kontakte hat, Verbindungen. Was zum Beispiel mit Eltern, wenn sie wirklich alt sind und können nicht fliehen? Was kann man mit anderen nächsten Leuten? Wie kann man sie verteidigen oder zusammen mit ihnen fliehen? Und dann ja, bekommt man auch außerdem wirklich Sorgen. Warum? Warum ist mein Leben angegriffen? Warum ist mein Recht zu leben von irgendwelchen Herrn Putin unter die Frage gestellt? Warum hat er Ansprüche an mein Land, meine Sprache, meine Kultur, meine Nächsten, meine Liebsten? Das bringt alles sehr verschiedene Reaktionen unter Leuten. Und eine der Reaktionen ist natürlich, nein, ich muss das verteidigen. Ich gehe nicht weg. Ich bleibe hier und ich werde widerstehen.
Der Historiker Timothy Snyder hat vor kurzem in einem Interview gesagt, die Demokratie habe in Europa immer erst nach der Niederlage in imperialistischen Kriegen eine Chance. Deshalb müsse Russland diesen Krieg verlieren. Für ihn, Snyder, wäre ein Sieg der Ukraine nicht überraschend. Postkoloniale Staaten, sagt er, gewinnen immer. Ja, das sagt ein amerikanischer Historiker an seinem Schreibtisch. Was sagt der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch im Krieg?
Ja, ich bin mit Timothy Snyder absolut einverstanden. Er ist einer der absolut seltener Denker und öffentlichen Personen im Westen, der so klar und richtig diesen Konflikt versteht, dieses Verhältnis zwischen russischem Imperialismus und ukrainischer Bestrebungen, ein Teil von freien demokratischen Welt zu sein. Ich wage mich nicht, etwas noch dazu sagen, weil Timothy Snyder immer absolut präzis und elegant, lakonisch und klug seine Gedanken formuliert.
Wie ist das? Malen Sie sich das Leben nach dem Krieg aus?
Natürlich wird es das Leben geben, auch nach dem Krieg. Ich weiß nicht, wann es kommt. Die letzten Ereignisse zeigen, dass dieser Krieg wirklich lang und absolut erschöpfend sein kann, dass das keine Monate, sondern Jahre dauern kann. Ich bin nur sicher, dass die Ukraine in diesem Krieg gewinnt. Und am ersten Tag nach diesem Sieg, am ersten friedlichen Tag, werde ich wahrscheinlich einfach wieder meine Schallplatten aus meiner musikalischen Vinylsammlung abspielen. Das ist einer der größten Vergnügungen, die ich in meinem Leben habe. Und ich habe mir das, nachdem der Krieg begonnen hat, ich habe mir das verboten. Und ich träume sehr von diesem ersten friedlichen Tag, dass ich wieder etwas aus dieser ziemlich großen Sammlung, die Tausende von Schallplatten beträgt, dass ich wieder in meinem Arbeitszimmer beim Schreiben, dass ich diese Vinylplatten abspielen werde.
Was ein Schriftsteller im Krieg tun kann, darum ging es in den heutigen Kulturfragen mit dem ukrainischen Autor Juri Andruchowitsch. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, wünsche alles Gute und hoffe, dass Sie bald zu den Schallplatten greifen können.
Vielen Dank. Dieser Wunsch ist für mich das Beste von unserem Gespräch. Dankeschön.
Juri Andruchowitsch. Seine Bücher sind, wie gesagt, auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen. Der neue Roman erscheint im Herbst unter dem Titel Radionacht und da werden uns die Schallplatten dann wieder begegnen. Unser Gespräch haben wir am vergangenen Dienstag, dem 31. Mai, per Internetverbindung aufgezeichnet. Jetzt, gleich im Anschluss, gibt's hier im Deutschlandfunk Kultur heute. Ich bin Britta Bürger und wünsche noch einen schönen Abend.